Ich bitte Sie, sich zu erheben. Wir sind in Gottes Gegenwart beieinander und feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen und euch allen, Familie Eberhard. Besonderes herzliches Hallo. Schön, dass wir beieinander sind. Schön, dass Katharina da ist, die heute getauft wird. Gut, dass Gott da ist, in dessen Gegenwart wir stehen und leben dürfen. Ich freue mich ganz arg, hier zu sein, und doch bin ich mit einem weinenden Auge da. Es ist der letzte reguläre Gottesdienst, den ich hier mit Ihnen und mit euch feiern darf. Verabschiedung ist im September noch, aber so regulär enden heute und hier schon 2,5 Jahre. Das macht mich traurig, weil ich ganz arg dankbar bin für tolle Begegnungen, für großartige Menschen und für viel, was wir hier zusammen erlebt haben. Mit einem Gott, der es so unglaublich gut mit uns meint. Zu diesem Gott beten wir, mit dem reden wir und leihen uns Worte aus Psalm 27 aus. Das finden Sie im lila Teil hinten im Gesangbuch bei der Nummer 714. Randnummer 714, wir beten es abwechselnd in ganzen Versen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Rat, vor wem sollte mir trauen?
Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil.
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf.
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Guter Vater im Himmel, danke, dass du uns Menschen kennst und danke, dass du uns gern hast. Wir stehen vor dir mit allem, was wir mitbringen aus dieser Woche, aus der vergangenen Zeit. Du siehst, was wir an Fragen und an Gedanken dabei haben und die Geschichte, die wir mit uns rumtragen. Und so sind wir hier. Wir bitten dich, bitte begegne uns. Bitte klopf an unsere Tür und mach uns klar, wer du bist und wer wir sind. Mach's hell dort in unserem Leben, wo es dunkel ist und bleibt bisher. Und komm uns nahe. Bitte tu uns gut. Hier sind wir. Danke, dass du uns hörst. Danke, dass du hörst, wenn wir dir sagen, was uns beschäftigt, wenn wir gemeinsam in der Stille beten. Jesus, danke für die Kinder in unserer Mitte. Danke, dass du bei uns bist nach deiner Verheißung. Amen.
Bitte Sie, Platz zu nehmen. Unter uns ist Katharina Eberhard. Wir haben sie gerade schon so ein bisschen gehört, damit sie unter unserer Fürbitte getauft wird und Gottes Segen empfängt. Ich freue mich jedes Mal, wenn es quakt im Gottesdienst. Eine Kirche, die Kinder tauft, die muss damit klarkommen und ist darauf ausgelegt. Falls andere Kinder hier sind, denen es ein bisschen zu lang oder zu viel wird, da hinterm Glas kann man sich ein bisschen lauter austoben, ohne dass es wen anders stört. Herzliche Einladung. Soll allen und ganz besonders den Kleinen gut gehen bei uns. Das ist uns wichtig. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Dieses Versprechen gibt Gott seinen Leuten, seinem Volk in Jesaja 40, 31. Und es ist dein Taufspruch, Katharina. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Wann immer ich über dieses Stück Bibel stolper, erinnere ich mich an eine Radtour, die ich vor einigen Jahren gemacht habe. Ich habe einen Freund besucht, war Student, hatte kein Geld, aber ein Fahrrad. Und so bin ich die 20 Kilometer dorthin gefahren und habe irgendwann nach schweißtreibenden 15 Kilometern über mir eine Elster gesehen, die da flog. Ich weiß nicht, ob das ein besonders alter Vogel war oder ob die sonst irgendwie ein Problem hatte, aber das sah furchtbar anstrengend aus, wie die sich da immer so abgemüht hat und kaum vorwärts kam, das arme Tier. Ich habe mich gefragt, ist das grundsätzlich so bei Elstern? Können die einfach nicht fliegen? Oder war das einfach nur ein besonders unsportliches Exemplar? Gibt's ja nicht bloß bei Menschen. Ich bin bis heute nicht ganz dahinter gestiegen, aber mir ist eins aufgefallen, Fliegen und Fliegen ist im Zweifel zweierlei. Da die Elster auf meiner Radtour dort der Adler. Wenn der Adler fliegt, dann sieht es gemeinhin anders aus. Diese riesigen Vögel, die die Flügel ausbreiten und dann fliegen. Ich weiß nicht, ob Sie in letzter Zeit mal das Glück hatten, so einen Adler zu beobachten, wie der so dahin gleitet und nur ab und zu so ganz entspannt die Flügelspitze hebt und dann die Kurve fliegt. In großen Kreisen und immer höher, ohne dass er was tun müsst. Weil der Adler für die Thermik, für die Aufwinde, für die warme Luft gemacht ist. Wohl mehr als die Elster. Jetzt bin ich Theologe und kein Biologe und insgeheim auch froh drüber. Aber so viel habe ich verstanden. Es gibt Unterschiede von Vögeln. Und die einen müssen sich arg mühen und die anderen, die sind eher dafür gebaut, dahin zu gleiten. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass hier in der Bibel vom Adler die Rede ist. Und das ist so ein bisschen meine Frage heute Morgen. Lebe ich eigentlich mehr so im Elster-Modus? Flatter, flatter, und es geht doch nicht so richtig vorwärts. Oder ist mein Leben mehr so der Adler? Dahin gleiten im Aufwind. Ich gucke mich um und sehe mein Leben an und das Leben anderer Leute und sehe da manchmal viel Elster. Viel hecheln, viel irgendwie vorwärts kommen und das noch schnell und die To-Do-Liste runterarbeiten und da war doch noch. Und dann ist auf einmal ein Kind da und das will ja auch noch irgendwie. Aber alles andere wird ja nicht weniger, bloß weil das ein kleiner Mensch jetzt auf einmal da ist. Und das Leben geht irgendwie weiter und man sortiert sich neu und ein kleiner Mensch wird groß und größer und meldet sich ab und zu. Und hat so ganz eigene Ideen, wie die Welt gehen könnte. Lebe ich als Elster oder lebe ich als Adler? Und ich mag weiter gucken, wie geht es eigentlich mit dem Adler, wenn Gott schon von diesem Adler schreibt. Der ist ja nicht passiv. Na, der sitzt irgendwo weit oben in seinem Nest oder auf dem Baum oder auf der Felsenklippe. Und dann tut er ja schon was, der springt ja runter. Ich habe mal jemanden sagen hören, Adlereltern bringen ihren Kindern das Fliegen bei, indem sie sich aus dem Nest schmeißen irgendwann. Dann stürzt der kleine Adler erstmal ein paar Meter ab. Ich meine, hat ja dann auf der hohen Klippe ein bisschen Platz nach unten noch. Und breitet dann die Flügel aus Und merkt, oh, das geht ja und das trägt. Weil er dafür gemacht ist, um zu fliegen, um dahin zu segeln. Und weil Mama und Papa Adler schon wissen, wann es gut ist, den kleinen Adler da aus dem Nest zu schmeißen und wann es soweit ist, dass er die Flügel aufspreizt und fliegen kann. Wichtig ist, dass was den Adler trägt, das leistet er nicht selber. Der Adler setzt sich jetzt nicht hin und sagt, so, ich hätte jetzt gern irgendwie einen Aufwind und pustet dann kräftig, sondern er weiß, wo die Luft ist, die ihn trägt und kann dann in der Thermik fliegen. Ich stelle mir Fliegen ja insgesamt schon unsagbar schön vor, aber wenn, dann so. Also das muss ja unsagbar attraktiv sein, unsagbar großartig, so dahin zu gleiten. Ich denke mir, also ich kann ja wohl einem Menschen nichts Großartigeres wünschen, als so wie der Adler zu fliegen. Von daher, ich verstehe die Faszination für dieses Stück Bibel sehr, sehr gut. Wenn es dann da heißt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und umso schöner, finde ich, wird's, wenn wir dann sehen, da steht nicht, kleiner Mensch, wir wünschen dir, wir hätten gern für dich, dass du irgendwie so ein Leben führen kannst, sondern da steht, die auf den Herrn harren, bei denen ist das so. Versprechen. Indikativ Futur. Das wird so sein, wenn die auf den Herrn harren, die bekommen. Und das ist ja so ein bisschen kontraintuitiv, so ein bisschen anders, als man sich denken wird. Die sich an Gott festklammern, die sich da ganz nah dran halten, die werden fliegen. Aber ich glaube, so ist es im Leben. Die diesen festen Halt in Gott haben, die bekommen die Kraft. Und das freut mich. Und ich glaube, nichts Größeres und Großartigeres können wir Katharina wünschen, dass sie auf den Herrn, auf diesen Jesus Christus hart sich da festhält, das ist die wörtliche Übersetzung, sich da ganz nah dran hält und deshalb fliegen kann wie der Adler. Ich habe mich gefragt, wie kann das aussehen, auf den Herrn harren, auf Gottes Eingreifen warten, da dranbleiben. Ich glaube, was hilft, ist, sich dort rumzutreiben, wo Christen sind, wo man miteinander unterwegs ist, wo man sich gegenseitig daran erinnert, wer Gott für mich sein will und wer er sein könnte. Ich glaube, es hilft, miteinander auf Gott zu hören, miteinander zu fragen, vielleicht auch miteinander zu zweifeln, nicht alleine zu sein, wenn ich nicht so ganz genau weiß, wie es denn weitergehen kann. Ich glaube, das ist gut. Fragen, Erfahrungen austauschen, probiere mit Gott zu leben und das mit anderen. Ich glaube, so geht Patenamt. Wegbegleiter sein hin zu Jesus. Ein Stück diesem kleinen Menschen Gemeinde sein. Dazu sagen sie ja. Sie machen das nicht alleine heute, das ist ganz klar. Und ich glaube, es ist immer eine Brückenfunktion, dahin in eine größere Gemeinschaft. Aber das ist ihre Verantwortung. Das ist eine große und es ist eine schöne Aufgabe. Diesem kleinen Menschen beim Fliegen lernen, helfen. Und dann gemeinsam festhalten und gemeinsam merken, wie das gehen kann. Die auf den Herrn harren. Ich bin hängen geblieben, habe gemerkt, ich denke immer, wie kann ich einzeln irgendwie sinnvoll und gut fliegen? Da steht es ja in der Mehrzahl. Die auf den Herrn harren sind mehrere und nicht ich, wer auf den Herrn harrt. Die größere Gemeinschaft. Gemeinsam festhalten, gemeinsam warten, gemeinsam Erfahrungen machen. Ich glaube, das ist das, worum es geht. Und das ist netter als allein. Fliegen muss unsagbar schön sein. Ich habe es gerade eben schon gesagt, wie majestätisch der Adler hingleitet. Großartig. Ich glaube, schöner ist nur noch zu mehreren, gemeinsam, getragen von der Thermik, getragen von den Aufwinden, zu fliegen. Die auf diesen Herrn Jesus Christus harren, die kriegen neue Kraft. Weil dieser Jesus für uns Mensch geworden ist und gekommen ist, damit wir nicht allein sind. Gekommen, um uns in Zeit und Ewigkeit das Fliegen, das Leben mit Gott beizubringen. Dafür wird er Mensch, dafür stirbt er da am Kreuz. Und dafür hat er den Tod besiegt. Und wie beim Adler, der dann doch irgendwann mal losspringen und fliegen muss, ist, glaube ich, auch bei uns. Wenn ich als Adler im Nest sitzen bleibe und halt ab und zu mal mit den Flügeln so wackel, das ist schön. Und dann bin ich ein majestätischer Vogel, der weit oben sitzt und sich die Welt anguckt. Aber eigentlich ist er gemacht fürs Fliegen. So ist mit der Taufe auch. Ich kann sagen, ja, ich bin getauft und es war ganz nett. Ist es ja auch, ne? Ich gehe davon aus, sie werden ein schönes Fest feiern heute und das gönnen wir ihnen alle von Herzen und das ist eine feine Sache. Ich sitze auch gerne mit tollen Leuten zusammen und feiere mal. Ich glaube, richtig gut wird es dann, wenn der Vogel irgendwann sagt, so, jetzt fliege ich selber. Das Potenzial ist da, das Versprechen, der Aufwind, aber fliegen muss ich halt dann doch selber. Und ich glaube, so wird es dann gut, wenn zur Taufe der eigene Glaube kommt. Wenn so, ja, ein kleiner Mensch dann irgendwann groß wird und sagt, ja, will ich. Und ich meine, das ist das Projekt Konfirmation, da drüben sitzen sie. Ne? Also ihre Zukunft in so 13, 14 Jahren sitzt da drüben. So sieht es dann aus. Wenn Leute dann selber überlegen, will ich das eigentlich? Und wie gesagt, ich glaube, gut wird es dann, wenn der Mensch sagt, ja, will ich. Mit diesem Jesus will ich zu tun haben, weil da, wo Glaube und Taufe zusammenkommen, da wird aus einer müden Elster ein Adler. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Amen. Erneuere mich, o ewiges Licht, Lied 390, wir singen die Strophen 1 bis 3. Wir hören eine Schriftlesung zur Taufe.
Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Und an anderer Stelle spricht er: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum beten wir, dass Katharina zu eigenem Glauben kommen und sich ihrer Taufe freuen möge. Amen.
Bei der Taufe sagen wir Ja zu unserem dreieinigen Gott und damit Nein zu allem, was an Gottes Stelle treten könnte. Wir erheben uns und sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Sie als Eltern und Paten bitte ich nach vorne zu kommen. Alle anderen können sich setzen. Da könnte man sich jetzt streiten. Es gibt auch Gemeinden, die stehen aus Ehrfurcht und Ehrerbietung vor dem, was da passiert, aber brauchen wir jetzt heute nicht alles umschmeißen. Liebe Gemeinde, liebe Familie, wir sprechen über Katharina, den Namen unseres dreieinigen Gottes, aus. Und wir sagen damit, Gott, der Schöpfer und Herr unseres Lebens, der will ihr gnädig sein, wegen dem, was Jesus da am Kreuz getan hat. Er will ihr seinen Heiligen Geist schenken, dass sie als sein Kind und als Teil der Gemeinde lebt. Wir nehmen Wasser zum Zeichen dafür, dass Gott sie reinigen will von Sünde und Schuld und dass er alles wegnimmt, alles wegnehmen will, was zwischen ihr und Gott steht. Wir legen Katharina die Hände auf zum Zeichen, dass Gott selbst sie haben will, für ein Leben bei sich und in seiner kommenden Welt. Liebe Eltern, liebe Paten, berufen durch Christus und im Auftrag der Kirche frage ich euch, wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, euren Teil dazu beizutragen, dass Katharina als Teil der Gemeinde und im Glauben an Christus erzogen wird? Dann antwortet ja und Gott helfe mir. Ja. Gott gib's, dass zu eurem Wollen sein Vollbringen kommt und dass es zum guten Ziel kommt. Deshalb bringt die Kleine her, damit wir sie taufen.
Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott segne dir, kleiner Mensch.
Ich bitte Sie, spätestens jetzt aufzustehen, dass wir für
die Kleine und die Familie beten.
Zunächst ein Text. Sternstunden. Liebe Katharina, als du entstanden bist, war das eine Sternstunde Gottes. Gott sprach, es werde. Dann wurdest du. Du bist kein Zufall und kein Unfall, sondern ein Einfall Gottes. Und Gott sagt zu dir, du bist wertvoller als ein Stern, der irgendwann im Weltall verglüht. Du bist gerufen, für mich zu leuchten und anderen den Weg zu zeigen. Ich bin es, der vor dir hergeht. Ich, der helle Morgenstern. Sei getrost, mein Kind, ich weise dir den Weg, auch in dunklen Tal. Du bist kostbar in meinen Augen und ich habe dich lieb. Vater im Himmel, wir danken dir für die kleine Katharina. Es ist so schön, dass sie bei uns ist und dass du ihr das Leben geschenkt hast. Wir danken dir, dass du Mutter und Kind in der Schwangerschaft und unter der Geburt bewahrt hast und dass Katharina gesund auf diese Welt gekommen ist. Du hast ihr das Leben geschenkt und hast sie unverwechselbar gemacht. Wir können nur staunen über dieses Wunder, das wir in unseren Armen halten und dir von Herzen Danke sagen. Danke für alle Gaben, die du in sie hineingelegt hast. Wir bitten dich, schenke ihr die Weisheit, die in ihr steckende Gaben zu entdecken und uns die Weisheit, diese zu fördern. Wir bitten dich, lass sie in Frieden, Freiheit, Geborgenheit, Gesundheit und vor allem lass sie fröhlich aufwachsen. Stelle ihr Menschen zur Seite, die ihr Hilfe und Trost sind und die sie stark machen. Wir bitten dich, mach uns zu solchen Menschen für Katharina. Lass sie in ihrem Leben an Herausforderungen wachsen, lass sie mit Enttäuschungen gut umgehen. Schenke ihr Freude am Leben und uns Freude an ihr. Lass sie spüren, dass sie in deinen Augen geliebt und wertvoll ist. In der Taufe hast du Katharina ein großes Versprechen gegeben. Du umgibst sie von allen Seiten und hältst deine liebende und schützende Hand über sie. Hab Dank, dass wir sie bei dir geborgen wissen dürfen. Behüte sie auf allen ihren Wegen und sende ihr Engel, die sie begleiten und beschützen. Lass sie in ihrem Leben zu dir und zu deinem Wort Vertrauen fassen und schenke, dass sie entdeckt, dass sie niemals tiefer fallen kann als in deine schützende Hand. Vater, wir bitten dich auch für alle, die zu Katharina gehören. Wir bitten dich für ihre Eltern und uns Paten. Gib ihnen und uns Geduld und Kraft für die Erziehung und um für sie da zu sein. Bitte rüste ihre Eltern aus für die große Aufgabe der Erziehung und segne die Familie von Katharina. Lass uns ihren Weg in deinem Namen begleiten und sie auf gute Wege mitnehmen. Wir bitten dich, dass du ihr nahe kommst und dass sie erlebt, wie sie im Vertrauen auf dich neue Kraft bekommt für alles, was vor ihr liegt, und ihr Flügel wachsen wie einem Adler. Wir bitten dich für Katharina, schenke ihr, dass sie in deiner Gemeinde Heimat findet. Vor allem aber bitten wir darum, dass Katharina in ihrem Leben dich kennenlernt und zu eigenem Glauben findet. Hilf den Eltern und uns Paten, dass wir Katharina stets in Liebe begleiten und sie als Vorbilder zum Glauben an dich ermutigen. Schenke uns die rechten Worte und Taten und hilf uns zum rechten Handeln. Wir vertrauen sie und uns alle dir neu an. Amen.
Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, während wir das Blatt von Katharina an den Baum heften, als sichtbares Zeichen. Sie ist hier getauft und sie gehört dazu. Als Erinnerung an diesen großen wenn es darum gehen soll, dass wir irgendwie da unterwegs sind, haben wir gedacht, ist eine Kinderbibel eine gute Sache für ein paar Geschichten, um damit aufzuwachsen. Was zu kriegen, wer ist dieser Jesus? Zum gesegneten Gebrauch. Alles Gute. Gut mit Martin.
Wir singen das nächste Lied. Sie können sich setzen. Ich habe einen Fehler gemacht, den ich wieder gut machen will. Wenn wir da gerade Strophen 1, 2 und 4 gesungen haben, dann gebe ich zu, ich hatte eigentlich 1, 3 und 4 geplant. Aus gutem Grund, und ich sage es deshalb, weil ich jedes Mal wieder über die zweite Strophe stolper und mir denke, nein, so ist doch bei Gott eigentlich gar nicht. Wenn es dann heißt, und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen, dann verstehe ich schon, was der gute Graf von Zinzendorf da meint oder hofft, dass er meint, naja, es bleibt ja genug Grund zur Dankbarkeit hier und da. Aber es ist ja Quatsch zu sagen, wir dürfen nie über Lasten klagen. Gottes Propheten klagen ihr Leben lang, ganz, ganz häufig. Es gibt ein eigenes Buch, die Klagelieder in der Bibel. Ganz, ganz viele Psalmen machen genau das, da wird geklagt. Da beschweren sich Leute bei Gott und sagen, Gott, dieser Weg scheint mir zu arg, zu hart. Von daher, lieber Graf von Zinzendorf, soll es uns hart ergehen, lass uns feste stehen, ja. Aber in den schweren Tagen wünsche ich mir, dass wir miteinander klagen. Und auch das hat seinen Platz vor Gott. So viel zu meinen Fehlern in der Gottesdienstvorbereitung. Wir hören gemeinsam auf Gottes Wort, wie es unser Herr dem Propheten Jesaja mitgegeben hat, dass es für uns und für alle Welt aufschreibt. Ich lese aus Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist es, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg des Herrn, der Berg, der das Haus des Herrn ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns seine Wege lehre und dass wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Und da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen
und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Jesaja, dieser Mann Gottes, hat eine Vision. Und Vision ist ja jetzt so ein bisschen ein abgegriffenes Ding als Wort. Ne? Man braucht ja irgendwie eine Vision heute. Gibt dann schlaue Bücher, Leben mit Vision. Und man könnte jetzt meinen, Vision, das ist so eine Art Slogan, den ich halt auf meine Visitenkarte drucke oder die ich irgendwo, irgendwas, was ich in der Nähe von meinem Firmenlogo auf meine Homepage setze oder in einem kreativen Intro im YouTube-Channel meines Lebens noch mit verbau. Irgend so was Kleines, Nettes, Kreatives, irgend so eine Idee, die ich mir gemacht habe. Wenn Jesaja hier eine Vision bekommt, dann ist was ganz anderes. Dann setzt er sich nicht hin und überlegt sich irgendwas Griffiges für sein Leben, so ein nettes Motto, sondern dann sagt Gott, ich zeig dir, was am Ende der Zeit passieren wird. Das ist eine Ansage über das, was in der Zukunft passieren wird. Die ersten vier Verse, also fast der ganze Text, ist diese Vision, dass da alle Völker kommen werden zum Tempel Gottes, zu Gott selber, weil sie sagen, da erwarte ich mir Hilfe. Das ist gut, dorthin zu gehen, weil Gott wird mich lehren und es ist schlau, auf Gottes Wegen zu gehen. Also der allermeiste Teil am Anfang, eine Vision Gottes und Zukunftsszenario, das, was kommen wird am Ende der Zeit, Ende der Welt, wie es da heißt. Und dann am Schluss, Vers 5, kommt nun ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Da hört dann die Vision auf und Jesaja sagt zum Volk Gottes, weil das so ist, weil Gott am Ende Frieden machen wird, deshalb ist es heute schon gut, mit Gott unterwegs zu sein. Gott wird am Ende der Zeit irgendwas Großartiges tun. Und weil es zeigt, wie toll dieser Gott ist, ist es heute schon sinnvoll, mit ihm unterwegs zu sein. Zur letzten Zeit, so heißt es da, und wenn man jetzt durch die Bibel blättert und guckt, wo kommt dieses zur letzten Zeit überall, dann stellt man zwei Sachen fest. Es geht erstens immer ums Ende der Welt und zweitens irgendwie immer um den Messias, um Gottes Sohn. Also dann am Ende, wenn Jesus Gottes Sohn aufräumen wird und uns richtet, uns zurechtbringt, weil wir das nötig haben, dann wird es irgendwann so sein. Dann ist der Berg des Herrn, also Zionsberg, da wo heute die Al-Aqsa-Moschee steht, damals der Tempel. Dieser Berg wird höher sein als alle anderen Berge, heißt so viel wie, das wird ganz sichtbar, was ganz, ganz Besonderes sein. Und es macht Sinn, dahin zu gehen. Der Jude, der das damals hört, der weiß ganz genau, klar, das ist deshalb toll und wichtig, weil ich dort Gott begegnen kann. Der Tempel ist der Ort, wo Gott sagt, da bin ich zu finden. Wenn du mich suchst, dann kommst du nach Jerusalem in den Tempel und dann findest du mich dort. So Gottes Versprechen damals. Und ganz beeindruckend, die ganze Welt wird kommen. Das ist Jesaja wahrscheinlich schwer gefallen, das zu schreiben. Die ganze Welt soll zu Gott kommen. Für einen guten Juden wie Jesaja war klar, es gibt das auserwählte Volk, das sind mir, und es gibt alle anderen und die sind ganz anders. Und jetzt sagt Gott, Leute aus allen Völkern sollen kommen. Und Jesaja schluckt, aber Jesaja sagt, ja, das gebe ich so weiter, wie ich es gehört habe. Die ganze Welt darf kommen. Sogar die, die von Gott nichts wissen wollen, die Heiden. Die anderen Völker. Und die sagen jetzt, komm, lass uns dahin gehen, damit wir den Gott Jakobs treffen. Man kann sich jetzt fragen, warum steht da Gott Jakobs? Jakob, dieser Stammvater Israels, der ist schon über 1000 Jahre tot damals. Verrückt ja eigentlich. Gott sagt, 1000 Jahre nachdem dieser Mann tot ist, ich denke immer noch an den. Jakob ist 1000 Jahre tot und Gott sagt, ich bin der Gott Jakobs. Ich erinnere mich immer noch an den. Und wir heute reden vom Gott Jakobs, so ein Name Gottes, der in der Bibel häufiger mal vorkommt. Das ist 4000 Jahre her, dass Jakob gelebt hat. Gott sagt, ich erinnere mich immer noch an den. Was für ein Trost, wie großartig Gott denkt, auch nach Jahrtausenden noch, an seine Leute. Gott vergisst nicht, dass wir ihm wichtig sind. Und wer mit Gott lebt, der wird ewig leben. Jesus selber greift diese Rede vom Gott Jakobs mal auf und sagt, daran merken wir, dass Gott ein Gott der Lebenden ist und dass jeder lebt, der an Gott glaubt. Jakob lebt. Und darum macht es heute noch Sinn, vom Gott Jakobs zu reden. Gott vergisst uns nicht. Ich glaube, das hilft. Wenn ich mich selber vergesse und wenn andere mich vergessen, Gott denkt an mich. Gott vergisst nicht, dass es dich und sie und mich gibt. Und das gilt auch für Katharina. Es wird der Zeitpunkt nicht kommen. Es gibt diesen Tag nicht, wo Gott sagt, keine Ahnung, wer diese Katharina ist. Gott erinnert sich. Von daher verstehe ich, dass diese Leute sagen, ganz, ganz großartig, dieser Gott Jakobs. Und da mag ich hingehen, da mag ich mehr davon erfahren. Diesen Gott mag ich kennenlernen. Jesus wird lang später sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Heißt so viel wie nirgendwo ist Gott besser zu treffen, zu erkennen, als wenn ich mir Jesus anschaue. Und darum bin ich froh um diese vier Evangelien, diese Berichte davon, die uns Jesus vorstellen, die uns zeigen, wie Jesus ist und damit wie Gott ist. Nämlich, dass er einen Platz bei uns frei hält, für uns frei hält bei sich. Dass er sagt, ich bin weit, weit weg von dieser Menschheit. Weil alle Schuld und aller Egoismus der Leute einen tiefen Graben darstellen zwischen Gott und Mensch. Jesus sagt, das will ich nicht. Ich komme zu euch, ich werde Mensch. Ich sterbe an diesem Kreuz, um alles wegzuräumen, was uns trennt. Ich besiege sogar den Tod. Und jeder, der mit mir unterwegs ist, jeder, der mit dabei ist, jeder, der glaubt, für den gilt's. Und der muss vielleicht sterben, aber der kann niemals tot sein. Darum geht's. Jesus kommt und sagt, ich hätte dich gern dabei. Gott sagt, ich denke an dich und ich hätte dich gern dabei. Kleiner Mensch und mittelgroßer Mensch und ganz großer Mensch, hör das Herrn Wort. Gott sagt, ich hätte dich gern dabei. Und wenn du schon dabei bist, schön, dass du da bist. Gut, dass du zu mir gehörst, so ist es gedacht. Und dann hat das Folgen. Deshalb, so steht da, fangen die Leute dann an, irgendwann am Ende der Zeit, vielleicht nicht heute, nicht übermorgen, aber am Ende aller Tage, ihre Schwerter zu Pflugscharen zu machen, also aus Waffenwerkzeug. Und deshalb macht es dann keinen Sinn mehr, sich ausbilden zu lassen in der Frage, wie man Krieg führt, weil man wird es nimmer brauchen. Aber streng genommen ist es kein Text über Krieg und Frieden hier. Es ist keine Aufforderung, jetzt seid mal anständige Leute, jetzt macht mal endlich Frieden mit euch selber und untereinander und zwischen den Völkern. Sondern Gott sagt, wenn ihr mir begegnen werdet, dann wird da was passieren und dann wird Frieden werden unter euch. Also wer Interesse an Frieden hat, und das ist ja ein ehrenwertes Motiv, also will das gar nicht in Frage stellen. Ich meine, wir gucken uns um auf unserem Planeten und merken, wir brauchen wohl nichts so dringend wie Frieden. Wenn uns das wirklich ein Anliegen ist, und ich glaube, das soll es sein, dann ist die beste Adresse dafür, nach dieser Vision, nach dieser Zukunftsschau von Jesaja, Gott selber. Wenn ich Interesse an Frieden habe, dann bin ich da gut aufgehoben. Noch was Kleines Spannendes ist mir aufgefallen. Der Gott Jakobs heißt es da. Dieser Jakob hat 20 Jahre im Streit mit seinem Bruder gelebt. Der Bruder hat ihm den Tod gewünscht und hätte ihm diesen Tod nicht nur gewünscht, wenn er ihn hätte packen können. Es war ganz klar, Jakob, wenn du um die Ecke kommst, dann bist du ein toter Mann. Dieser Jakob weiß, was Unfrieden heißt. Und nach 20 Jahren tödlicher Feindschaft mit seinem Bruder, da braucht es eine Begegnung mit Gott, die bei Jakob alles verändert. Und hinterher trifft er seinen Bruder und irgendwie kommen die beiden wieder auf einen gemeinsamen Weg. Nicht, weil man sich hinsetzt und sich irgendwie anstrengt und irgendwie jetzt sagt, ja, jetzt sind wir wieder anständig miteinander und vergessen alles, sondern weil Gott diesem Jakob begegnet. So lesen wir es in 1. Mose 31. Das finde ich großartig und das wünsche ich mir, dass wir es sehen und spüren, im eigenen Herz und unter uns, dass Gott uns Menschen begegnet und dass deshalb die alte Feindschaft aufhört. Ich weiß nicht, wie dieses Wunder geschehen kann, aber ich mag Gott darum bitten, dass es passiert, dass die alte Feindschaft aufhört, weil uns Gott begegnet. Und dann müssen wir so ehrlich sein, dass dieser Text vom Ende aller Zeit redet und nicht unbedingt zwingend von heute und übermorgen. Es mag sein, dass uns mancher Frieden auf Erden verwehrt bleibt. Im großen Politischen, da machen Sie die Nachrichten an und sehen das, und auch bei uns vor der Haustür oder im Wohnzimmer. Aber wenn Gott am Ende aller Tage das hinbekommt mit dem Frieden und ich heute schon mit diesem Gott leben kann, wenn der Adler heute schon abspringt und die Flügel ausbreitet und merkt, Gott trägt, dann glaube ich, besteht auch Hoffnung für die großen und kleinen Kriege unserer Zeit. Im Wohnzimmer und auf unseren Straßen und da, wo wir uns auf der Arbeit mit unseren Kollegen nicht verstehen und zwischen Schopfloch und zweimal Iflingen. Mittlerweile gibt es erste Mischehen, es geht vorwärts. Da besteht Hoffnung. Nicht, weil wir so anständige und so tolle Leute wären. Das ist Quatsch. Aber weil Menschen Gott begegnen, genau genommen, weil Gott Menschen begegnet. Und ich glaube, das macht stark und das macht zuversichtlich. So sagen, Gott, wenn du das da hinbekommst, dann bitte, wo es geht, tu das Wunder auch unter uns. Politisch werden wir dann immer noch nachdenken müssen, was die Bundeswehr jetzt tut und nett und unter allen schlechten Ideen, die wir dann haben, wie das gehen könnte, ist vielleicht ab und zu, die wir senden ein paar Blauhelme irgendwo hin, damit irgendwo ein bisschen Ordnung einkehrt. Keine schlechte von diesen allen schlechten Ideen. Mag sein. Darüber müssen wir weiter reden. Darüber müssen wir weiter streiten, vielleicht sogar. Aber eins steht fest für diese Frage, was dient dem Frieden? Geht es darum, Gott zu begegnen. Das Neue Testament, Paulus sieht es ganz ähnlich, wenn er im Kolosserbrief schreibt, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Also auch für die Frage nach dem Frieden und für alles, was uns sonst so plagt, scheint dieser Jesus eine gute Adresse zu sein. Wende dich an Jesus, weil der weiß, wie so ein Leben gut funktioniert. Und weil dem so ist, endet die Vision und Jesaja sagt, komm, lass uns doch da hingehen zu diesem Gott. Ist eine gute Idee, ihm unser Leben hinzuhalten und dann darauf zu warten, dass er was mit uns tut. Im Licht des Herrn wandeln heißt ja, sich Gott aussetzen. Wenn es gerade zur Zeit so heiß ist, dann blickt man, glaube ich, ganz gut, was es heißt, im Licht zu wandeln. Dann müssen wir gucken, was passiert, weil es Folgen hat. Ich kriege einen Sonnenbrand, wenn ich zu lange im Licht bin. Ich setze mich dem Licht aus und es passiert was. Meine Haut wird dunkler, ich kriege Sonnenbrand da oben auf der beginnenden Platte irgendwann mal. Ich glaube, bei Gott ist auch so. Sein Leben Gott hinzuhalten hat Folgen. Ist abenteuerlich, kann ja sonst was passieren, wenn ich sage, so Gott, jetzt bitte melde dich mal bei mir, bitte mach mal Frieden in meinem Leben. Wäre mein echtes Anliegen. Jesus, bitte tu dieses Wunder. Und wenn es nachher macht, kann ich ja immer behaupten, ich habe von nichts gewusst. Wie gesagt, gefährliche Sache. Ne? Aber das Abenteuer vielleicht wert, zu sagen, Gott, klopf doch mal an meine Tür und bitte melde dich. Und vielleicht sogar da, wo wir gerade drunter leiden, dass kein Friede ist. Wie gesagt, ich glaube, wir haben keine Garantie dafür, dass es jetzt und hier sofort klappen wird. Aber wir haben das Versprechen, dass es irgendwann so sein wird. Und wir haben die Gewissheit, dass Gott heute und dann der gleiche ist und es ihm nichts unmöglich ist. Von daher kommt nicht nur ihr vom Hause Jakob, sondern auch ihr aus Schopflochen, wo wir sonst her sind. Kommt, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Jesus, du weißt, wo so wenig Frieden herrscht in uns und um uns. Du weißt um die großen und kleinen bewaffneten Konflikte unserer Zeit und du weißt, wo wir unsere Seele bewaffnet haben wegen alten Verletzungen und alten Konflikten. Und du weißt, wo unser Weg und unser Leben uns Frieden und Gerechtigkeit schuldig bleiben manchmal. Ich bitte dich, dass wir laut und ehrlich klagen lernen, dass wir dir glauben, dass das in Ordnung ist. Und dass wir die Hoffnung behalten und hochhalten, dass in deiner Gegenwart Frieden werden kann. Und so bitten wir dich um Frieden. Auf unserem Planeten, in unseren Wohnzimmern, in unseren Orten, in unserer Gemeinde. Amen. Von dieser Nähe Gottes, die alles verändern kann, singt das nächste Lied. 927, Anker in der Zeit. Wir beten. Jesus, es scheint uns manchmal so groß und so weit weg, dass Versöhnung für Feinde möglich sein soll und dass die Kranken heil werden, dass unsere Seele gesund wird, wo wir dir begegnen. Bitte tu dieses Wunder. Du weißt, wo wir es am dringendsten brauchen und du siehst, was uns das Herz schwer macht. Herr, wir danken dir für das Gute, was wir sehen in unserem Leben. Wir wollen alles andere auch nicht verschweigen und es ist gut, dass dafür Platz ist bei dir. Und wir wollen für die eintreten und dich bitten, die die Hoffnung aufgegeben haben, dass sie nochmal Licht sehen in ihrem Leben. Ich mag dich bitten für alle, die lang schon nimmer klagen und lang schon nimmer rufen. Wir bitten für die, die keine Kraft mehr haben, weil sie zu müde geworden sind über ihren schweren Wegstrecken und den schlimmen Erfahrungen. Wir bitten dich für die, denen keiner zuhört. Herr, bitte gib Gnade für die Menschen unter uns, die trauern, und gib den Sterbenden Frieden. Segne die Leute, die Dienst tun an Kranken und Alten. Und lass uns nicht vergessen, was wir so gern vergessen, dass unser Leben endet. Dass auch die, die nicht täglich sichtbar sind unter uns, zu uns gehören. In Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, wo auch sonst. Herr, bitte mach diese Gemeinde zu einem Ort der Gnade und zu einem Ort, der Heimat bietet, weil du gnädig bist und weil du uns Heimat bietest. Bitte werde in Kriegen auf dieser Welt. Mach endlich Frieden, Jesus, bitte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte wieder Platz zu nehmen. Stern, auf den ich schaue. Wir singen das nächste Lied 407, 1 bis 3.
Thank you.
herzliches Danke für 235 Euro, die Sie letzte Woche hier zusammengelegt haben für die Arbeit der Gemeinde hier. Auch herzlichen Dank für alles, was Sie heute geben. Es wird für die Aufgaben der württembergischen Diakonie sein und entsprechend weitergeleitet. Ganz herzliche Einladung zum Gottesdienst nächsten Sonntag um 9 Uhr. Pfarrer Karl-Heinz Joos wird hier mit Ihnen Gottesdienst feiern. Und ein bisschen in eigener Sache, weiterer Ausblick, herzliche Einladung zum Gottesdienst am 10.9. um 10 Uhr hier in Schopfloch, gemeinsamer Gottesdienst mit allen Ortsteilen. Wir dachten, wir machen mal was Internationales. Da werde ich dann offiziell verabschiedet. Das ist traurig, aber es ist schön, das noch mit dem Gottesdienst zu machen. Ganz, ganz herzliche Einladung. Herzliche Einladung auch, wenn Sie können oder wollen, es einrichten können, am gleichen Tag, auch 10.9. um 16 Uhr in der Stadtkirche zu sein. Da werde ich ordiniert, also eingesetzt in mein Amt als Pfarrer, ganz offiziell mit einem Kollegen noch und durch den Dekan. Das ist praktisch, dann können Sie sich je nachdem sich raussuchen, ob Sie morgens oder nachmittags kommen, gerne auch beides, wie es Ihnen recht ist. Muss gar nicht, aber ich freue mich. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Nächsten Sonntag wird Ferdinand Hofer hier getauft. Wir beten. Guter Vater im Himmel, wir preisen dich für das Wunder des Lebens und danken dir, dass Ferdinand unter uns ist und zur Welt gekommen ist. Du hast ihn den Eltern Robert und Kathi Hofer geschenkt und dafür danken wir dir. Wir bitten dich um Kraft und Schlaf, um gute Ideen und eine gute Eingewöhnung. Und wir bitten dich, dass Ferdinand dich kennenlernt und Vertrauen zu dir fasst. Amen. Wir bleiben stehen und bitten gemeinsam um Gottes Segen und Frieden, singen dazu die Liedstrophe bei Nummer 421. Gib mir dem Segen und dem Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.